Hallo und herzlich willkommen bei The Pet Food Family, der Podcast, powered by Mera Pet Food. Dein Podcast rund um Hundewissen, Training, Tierschutz und bewegende Geschichten. Kein anderes Thema hat mich in den letzten Monaten mehr beschäftigt als dieses. Grenzen in der Hundeerziehung. Ein Thema, das die Hundewelt bewegt, polarisiert und oft emotional diskutiert wird wie kaum ein anderes. Und genau so heißt auch das Buch meines heutigen Gastes, welches Mitte August erscheinen wird. Grenzen in der Hundeerziehung. Theorie, Trainingsaufbau und Tests zur Selbstreflexion. Heute ist Maren Grote zu Gast hier im Podcast. Ausgangspunkt unseres Gespräches ist ihr neues Buch. Doch schon nach wenigen Minuten wird klar, dass es dabei um viel mehr geht als nur um Hunde. Es geht um Konflikte, um Erziehung, um Beziehung und um die Frage, warum uns manche Diskussionen so tief berühren. Maren bringt dabei einen Gedanken ins Spiel, der mich während der Aufnahme wirklich beschäftigt hat. Vielleicht streiten wir in der Hundewelt gar nicht über Hundetraining. Vielleicht streiten wir über unsere eigenen Erfahrungen, unsere Werte und das, was wir in unserem Leben gelernt haben. Für mich war diese Aufnahme etwas ganz Besonderes. Selten hat ein Gespräch, einen Gedanken, den ich schon lange mit mir herumtrage, so abgerundet wie dieses und gleichzeitig so viele neue Fragen aufgeworfen. Liebe Maren, ich danke dir sehr für deine Offenheit, deine Gedanken und deine Worte. Und euch allen wünsche ich jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast, Maren Grote.
Hallöchen.
Viel zu lange her, dass wir in diesem Kontext hier miteinander gesprochen haben. Schön, dass du da bist.
Das stimmt, beides. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ich bin ja immer gerne bei dir. Deswegen freue ich mich, dass das endlich mal wieder soweit ist.
Hey, und ich habe dich immer gerne hier. Insofern auf eine schöne Aufnahme. Was war so los in den letzten Monaten bei dir?
Oh Gott, gute Frage. Ja, immer sehr viel. Die Zeit verfliegt quasi nur so an mir vorbei und ich mache ja immer gerne 10 Sachen gleichzeitig und bräuchte noch so ein zweites Leben, um alles unterzubringen. Aber unter anderem bin ich viel beschäftigt mit den letzten Korrekturen des neuen Buches, mit Fotos raussuchen. Da steht ja immer so ganz viel dahinter, ne? Muss dann Fotos und dann brauchen die alle so eine Bildunterschrift und dann muss das aber passen und dann ist ein Wort zu viel oder zwei Worte zu wenig und dann musst du an deinen eigentlich fertigen Satz was rein und rausklemmen. Und das ist dann immer ein ziemlich aufwendiges Gestückel.
Gehen wir da rein. Worum geht es in deinem neuen Buch?
Ja, da geht es um ein ziemlich aktuelles Thema, was, glaube ich, die Hundewelt gerade immer schon bewegt, aber gerade noch intensiver bewegt als vorher. Es geht um Grenzsetzung in der Hundeerziehung, also Verbote, Strafen, Grenzen setzen. Ja, was heißt das, was ist das und wie macht man das ordentlich? Das, so könnte man das zusammenfassen. Das ist das Thema des Buches, habe ich mir ehrlich gesagt gewünscht. Und habe das auch schon mal vorgeschlagen gehabt. Und da war es so ein bisschen, meinst du, das sollten wir tun? Ich bin da wirklich dran geblieben und gesagt, doch, ich glaube, das braucht es. Wir brauchen ganz dringend darüber Auseinandersetzung und wir brauchen darüber Informationen und müssen aufhören, das als so ein bescheuertes Streit- und Abwehrthema zu sehen, wo immer nur diese Ja-Nein-Frage gestellt wird.
Ja, finde ich super. Respekt erstmal an den Kosmos, dass sie das machen und Respekt an dich, dass du das Thema angehst. Man könnte das einfach umschiffen, du könntest zu irgendwas anderem schreiben, was inhaltlich wahrscheinlich auch sehr gut wäre, aber deutlich weniger provokant wahrgenommen werden würde in der Szene. Aber ich bin da voll bei dir. Wir können nicht immer Themen ausgrenzen und nicht drüber reden, weil wir dann irgendwie das Gefühl haben, dass es unangenehm wird, sondern ich glaube, wir müssen anfangen, uns fachlich damit auseinanderzusetzen, damit wir darüber reden, was da stattfindet und nicht einfach nur darüber reden, ob oder ob nicht.
Ja. Ja, weil diese Frage die ist total müßig. Ja. Also das ist einfach die Frage an sich, da kann man sich zwar dran aufreiben, aber dies ist so komplex und beinhaltet so viele Nachfragen und so viele Wenns und Abers und deswegen lässt sich das nicht beantworten. Man kann es nicht beantworten und es ist müßig, sich das zu fragen. Das ist auch irgendwie, glaube ich, so ein Versuch. Also wenn ich sage, ich möchte darauf verzichten, ich will keine Konflikte. Ich kann das verstehen. Ja, also, aber das funktioniert ja leider nicht. Also, und das sehen wir ja auch bei uns im Leben. Das Leben birgt Konflikte und wir sind potenziell in der Lage, die auch zu bewältigen und die können auch zu was Gutem führen. Und die Frage müsste eigentlich sein, wie gehe ich in Konflikte und nicht, wie lasse ich jeden Konflikt aus? Natürlich sucht man ihn vielleicht nicht, aber ich komme so oder so in Konflikte und wie mache ich das ordentlich und wie mache ich das so, dass es zu was Gutem führt? Und das wird uns schon quasi im Kindergarten ja immer noch so ein bisschen versucht abzuerziehen. Es wird uns beigebracht, streite halt nicht. Aber was ist das für ein Tipp? Also ich meine, bei wem hat das denn schon mal was genutzt? Na, du natürlich, und das ist ja auch notwendig, du musst ja auch deine Interessen gegen andere vielleicht mal durchsetzen, du musst dich schützen, du musst in der Beziehung irgendwie aushandeln, wer hat wo seine Grenzen, und das gehört doch alles dazu. Und das ist ja auch in Ordnung, solange alle Parteien sich damit so verhalten, dass es der Beziehung gut tut und man gemeinsam vorankommt.
Ja, finde ich super.
Das also wird uns nicht beigebracht, glaube ich.
Ich fand das cool, dass du gerade gesagt hast, dass es dann heißt, ja, streite halt nicht. Ja, aber in dem Moment war der Streit ja auch schon da. Also selbst wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das funktionieren könnte, wäre das ja nur eine Lösung für die Zukunft. Aber dieser eine Streit, auf den dann diese Aussage folgte, der war schon da und den habe ich sehr wahrscheinlich nicht gut führen können, weil mir proaktiv niemand vorher erklärt hat, was Regeln in einem Streit sind, wie man sich da verhalten darf, worauf man aber auch noch irgendwie beim Gegenüber achten muss, auch wenn man mit dem streitet. Also, und das finde ich halt so spannend, dass wir diese Themen uns nie angucken. Und ich glaube, dadurch halt so viel schlechter Streit dann passiert, dass er so in Verruf geraten ist.
Voll, da bin ich total bei dir. Ich glaube, dass das wirklich und dass es auch wirklich so ein Ding ist, wo uns die Anleitung fehlt. Ne? Also wir streiten schlecht mit Menschen, wir streiten schlecht mit Hunden. Nicht, weil wir nicht dazu in der Lage wären, sondern weil wir dafür Anleitung brauchen. Und weil wir das selber vermittelt kriegen müssen, weil Eltern mit ihren Kindern in Konflikte gehen müssen auf eine Art und Weise, dass die merken, so kann man das machen und da sind Grenzen. Und Hunde müssen das auch lernen. Und Hunde lernen das ja auch von uns. Also auch wenn ich jeden Konflikt mit meinem Hund vermeide und jede Grenzsetzung und jedes Verbot vermeide. Ich, zumindest wenn der Hund als Welpe zu mir kommt. Ich bin ja ein Ersatz, ein Hundeersatz. Ne? In dem Fall, wenn ich keine anderen Hunde im Haushalt habe. Oder auch wenn, ich bin ja meistens die wichtigste Bezugsperson für ein heranwachsendes Lebewesen. Das heißt, ich kann mich dem nicht entziehen. Es sei denn, ich hole mir immer nur einen erwachsenen Hund, der von anderen Hunden erzogen wurde. Aber spätestens sobald ich einen Welpen oder Junghund zu mir hole, bin ich ja auch verantwortlich, dem über mein Verhalten zu vermitteln, guck mal, das ist okay, das ist nicht okay. Aber auch, guck mal, so streitet man sich. Und das wenden Hunde ja auch, so wie sie es kennengelernt haben, mit anderen Hunden und anderen Menschen wieder an.
Ja, witzig, dass du sagst, außer ich hole mir einen erwachsenen Hund, der dann von anderen Hunden erzogen wurde. Das beinhaltet ja, dass der Hund dann schon erzogen wurde und dass das sehr wahrscheinlich innerartlich auch in irgendeiner Form mit einem Grenzen setzen und Grenzen dann einhalten zu tun hatte. Ja. Und dann erlebe ich das häufig, wir sind dann total glücklich, dass dieser Hund schon irgendetwas mitbringt, was uns in die Karten spielt. Und dann ist das im Rückblick auch gar kein Thema, wie das von anderen Hunden vermittelt wurde, sondern ja, das ist halt total cool, der macht das nicht. Und dann denke ich immer so, ey, dann müssen wir da auch hingucken und dann müssen wir auch gucken, wie wir das reparieren können. Und ich meine das jetzt gar nicht schnippisch oder so, bitte nicht falsch verstehen, sondern dann müssen wir es wirklich ganzheitlich betrachten und dann müssen wir sagen, wenn wir diesen Punkt partout nicht wollen, müssen wir ihn auch in diesen Fällen angucken und gucken, wie wir das wieder gut machen können, was da passiert ist. Ja. Erlebe ich aber dann nicht.
Genau, also es könnte ja eine Entscheidung sein. Ne? Also ich finde, dass es tatsächlich bei einem jungen Lebewesen in einem sozialen Kontext zur Verantwortung dazugehört, dem das zur Verfügung zu stellen, alles zu lernen, was man im Sozialverhalten braucht. darf, ist meine Meinung, ich kann mich da nicht rausnehmen als Mensch. Ich kann nicht sagen, ich kann das nicht, ich will das nicht, mag das nicht, also gebe ich dir das nicht. Das finde ich unfair, weil der Hund ja trotzdem das Bedürfnis behält und das entziehe ich ihm. Ich kann natürlich sagen, ich hole mir einen erwachsenen Hund, der grundsätzlich über andere Regeln vermittelt gekriegt hat, und nutze das sozusagen, dass jemand anders sich da mit beschäftigt hat. Und selbst dann ist, zumindest nach meiner eigenen Erfahrung, ist eine andere Form der Beziehung. Ich möchte ja eine intensive Beziehung mit meinem Hund eingehen. Ich mag das, wenn ich mit meinem Hund eine Beziehung eingehe, die gleiche Qualität, Beziehungsqualität hat wie mit einem Menschen. Ja, und das heißt aber auch, ich setze die gleichen Ansprüche daran, was man ja auch kann bei Hunden. Und erlebe dann aber auch wirklich, dass ich mit meinen Hunden in einer ganz engen, echten Freundschaft mich befinde und nicht so sehr, dass das so die niedlichen Tierchen sind, die so, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Das finde ich, ist nicht so auf so einer erwachsenen, ernsthaften Ebene dadurch, wenn ich den, ja, wenn es keine Kompromisse zwischen uns gibt, sondern immer nur ist, ich versuche denen das immer alles zu machen und für die mitzudenken und für die alles zu regeln, dass denen das immer gut geht. Das ist zwar irgendwie lieb von mir, aber es ist nicht so richtig ernst nehmend, dass das so erwachsene Lebewesen sind und dass die ja auch irgendwie ihre Fähigkeiten mir gegenüber zeigen wollen und dass wir uns ja auch beweisen können in einem Konflikt, dass wir zueinander stehen. Und nur weil wir nicht immer einer Meinung sind, ob man jetzt Nutrias jagen darf oder nicht. Also wir müssen ja nicht immer das Gleiche wollen und trotzdem können wir super cool und eng befreundet sein. Und das beweist man sich ja auch immer wieder, dass die Beziehung eine Festigkeit hat, wenn man gut gestritten hat.
Ja, bin ich voll bei dir. Du hast es vorhin schon mal so ein bisschen gesagt und dann, ich habe mich neulich mit meiner Mama gestritten und irgendwann kam dieser Punkt, dass wir uns beide angeguckt haben und gelacht haben. Und dann haben wir uns, und dann haben wir ein Bierchen getrunken und dann so. Und dann haben wir gesagt, ey, guck mal, wie geil ist das denn? Wir können mit unterschiedlichen Standpunkten starten und jeder kann die auch im Streit hart für sich formulieren und dann kommt trotzdem irgendwann dieser Moment, dass diese, das können jetzt Menschen, die das fachlich besser einordnen können als ich, können das schöner beschreiben, aber wir haben dann halt für uns festgestellt, ey, guck mal, wir haben so eine geile Beziehung, dass wir selbst in diesem Moment, wo wir unterschiedliche Ansichten haben und uns um unterschiedliche Ansichten streiten, trotzdem uns mögen und ein Blick von dem anderen ausreicht, damit man doch wieder lacht und irgendwie denkt, ja komm ey, ist auch, wenn wir mal ehrlich sind, so, und dann ist auch gut. Und das heißt nicht, dass einer von beiden seine Ansichten aufgeben muss oder dem anderen bedingungslos Recht geben muss, aber das bedeutet einfach nur, ey, wir fühlen uns hier so sicher, dass ich die Wahrheit sagen darf. Ich muss keine Themen verschweigen in der Angst darum, dass derjenige danach nicht mehr mit mir in Kontakt treten möchte. Ja. Und so handhabe ich es halt auch mit meinen Hunden.
Ja, genau. Ich finde, das trifft total gut, ne? Weil das ist, eigentlich spricht das für eine Unsicherheit. Also wenn ich Angst drum haben muss, dass wenn ich mich positioniere und sage, das passt mir nicht, das kannst du nicht tun, wenn wir hier unterwegs sind, das gefällt mir nicht, wie du dich benimmst. Wenn ich da jedes Mal Angst haben muss, dass daran die ganze Beziehung zerbricht, finde ich, spricht das nicht so sehr für meine Ansicht über die Beziehung. Aber auch wenn ich Angst habe, dass die andere Person daran zerbricht, spricht es auch nicht so ganz für das, was ich dieser Person, ich meine mit Person auch Hund, was ich der so zutraue, ne? Und das ist, glaube ich, genau das, so dieses, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also das, was du gerade gesagt hast, es ist ein Kreislauf. Ihr seid vertraut genug, um miteinander in Konflikte zu gehen und zu wissen, es zerbricht nicht gleich alles, selbst wenn ihr euch mal richtig in die Haare kriegt. Und die Erfahrung, dass das funktioniert, stärkt wieder die Beziehung.
Ja. Ja. Ja, voll.
Und das können wir mit Hunden genauso machen. Und das, was du beschreibst, das klingt halt einfach total nach einem Thema, was ich da auch aufgreife, was so ein ganz wichtiger Punkt ist. Die Frage ist halt die Haltung. Ist die Haltung, du bist doof, du bist nervig, du als Person bist schlecht und falsch? Oder ist die Haltung, dein Verhalten ist scheiße und das werde ich nicht akzeptieren. Ja. Und gleichzeitig im gleichen Atemzug, du als Person bist mir wichtig und ich regel das mit dir so, weil ich will mit dir in der Beziehung bleiben. Aber trotzdem kann ich gleichzeitig ein Verhalten komplett ablehnen und auch ganz klar dagegen was tun, um zu vermitteln, das werde ich nicht tolerieren, ohne dich als Person abzuwerten. Und ich glaube, das ist der Hauptpunkt und das ist auch in dem Buch der Hauptpunkt. Wenn man das schon mal geschafft hat, wegzugehen von bist du ätzend, bist du nervig, echt stöhn, nerv, zu, dieses Verhalten werde ich nicht akzeptieren, aus diesen Gründen, ich will dahin, das will ich erreichen und deswegen wird das jetzt aufhören, dann brauche ich den anderen nicht abwerten, dann kann ich gleichzeitig drüber lachen und mir denken, oh Mann, wie kann man denn so geil beständig in seiner scheiß Meinung sein, dieses blöde Nutria jagen zu wollen. Und wie witzig kann mich denn bitte dieser Hund versuchen auszutricksen und was und muss nicht denken, oh, die nimmt mich nicht ernst und jetzt verarscht sie mich, sondern ich denke dann wirklich so, Hochachtung, meine Liebe, wirklich. Du, das ist so gut, wie du das machst und ich finde es ja so niedlich, wie du glaubst, dass ich das nicht sehe. Und gleichzeitig kann ich aber in völliger Klarheit vermitteln, das darfst du nicht. Hier werden keine Nutrias gekillt. Ich weiß, du willst das. Es ist verboten.
Ja. Boah, finde ich so schön, was du sagst. Ich sage das immer auf meinen Seminaren. Genau das, was du gerade gesagt hast. Ey, wir sind nicht gegen den Hund. Wir sind gegen das gezeigte Verhalten in dem Moment.
Ja.
Und also ich sage sogar noch in dem Moment, weil das gezeigte Verhalten in einem anderen Moment finden wir vielleicht großartig.
Mhm.
Ja. Der bellt am Gartenzaun. Finden wir das Verhalten in dem Moment nicht gut. Der bellt, wenn wir nachts mit dem alleine unterwegs sind, da kommen irgendwelche komischen Gestalten auf uns zu, finden wir vielleicht super.
Ja.
Ja. Und dann mache ich immer den nächsten Punkt. Ich höre dann total oft bei mir auf den Seminaren oder im Training so, boah, der ist dumm, der nervt. Und dann sage ich immer, nein. Das gezeigte Verhalten ist vielleicht gerade nicht das Intelligenteste. Das gezeigte Verhalten nervt dich gerade. Und dann erstmal lächeln alle darüber und irgendwann merkst du, ah geil, Klick. Und dann passiert genau das, was du gesagt hast, die Trennung zwischen ey, das ist der Buddy, den ich richtig geil finde, aber es ist mein gutes Recht, gezeigte Verhaltensweisen in bestimmten Momenten nicht immer nur zu feiern.
So. Ja.
Ja.
Genau. Und oder sogar gleichzeitig zu feiern und aber auch zu wissen, das ist in dieser Gesellschaft nicht machbar.
Ja, genau. Ne?
Und dann aber trotzdem mit der gleichen Klarheit, das kenne ich auch, was du sagst, ne? So, und ich kenne das auch ganz viel. Dass Leute sagen, ich kann Grenzen immer nur setzen, wenn ich es wirklich ernst meine. Dann versteht er das. Und dann frage ich, was meinst du mit ernst meinen? Also meinst du es dann ernst im Sinne von, du weißt, was du willst? Nein, ich bin dann sauer.
Mhm, genau.
Und das finde ich auch so ein Punkt, da rede ich auch immer drüber. Also du brauchst nicht wütend zu sein. Wenn du etwas ernst, du kannst etwas sehr ernst meinen, ohne wütend zu sein. Und das wäre ziemlich gut, weil das würde diesem, ne, ich muss nicht wütend auf den Hund sein, um ein Verhalten zu unterbinden, klar. Im Gegenteil, ich versuche immer so anzuleiten und das ist auch in dem Buch so drin. Das würde man doch auch bei Menschen so machen, da wissen wir das ja alle. Also wenn mich was stört, nehmen wir jetzt mal an, mein Mann würde die Geschirrspüle nicht ordentlich ausräumen immer und ich bin darüber genervt. So. Er macht das super. Das ist rein
nachdem wir das geklärt haben.
Also, falls sich das jemand jetzt gefragt hat, das haben wir geklärt.
Wobei ich da kurz als Anschub, als Streitpunkt immer nur das Einräumen erlebe, nicht das Ausräumen. Weil das Ausräumen in der Regel ja klar ist, weil die Sachen ihren festen Platz haben, aber beim Einräumen gibt es ja total viele Variablen. Nur kurz eingeschoben.
Er macht beides komplett allein und er macht es ganz toll und sehr akribisch. Ich darf kein einziges Löffelchen einräumen, weil ich immer alles nur nicht in der richtigen Reihenfolge mache.
Genau.
Aber nehmen wir mal an, er würde das nicht ordentlich machen. Dann wäre doch für uns Menschen klar, okay, ich habe ein Problem. Es gibt etwas, was er ändern muss, was ihm vielleicht sogar egal ist, mir aber wichtig und für unsere Beziehung müsste er sich jetzt anpassen. Das ist wie mit meinem Hund und dem Nutria. Ihr ist das total wichtig, ich finde es doof. In dem Fall muss sie sich mir anpassen. Wie vermittle ich das und wann mache ich das? Warte ich, bis ich tierisch genervt bin und gehe dann los und brülle ihn an, weil ich wütend bin in dem Moment und für ihn kommt das völlig aus dem Off und er weiß ja noch gar nichts davon und kriegt es gleich völlig um die Ohren gehauen und hat natürlich dann auch sofort den Impuls, sich dagegen abzugrenzen, dass ich so doll bin. Oder werde ich mir erstmal darüber klar, oh, es ärgert mich, dass die Geschirrspüle nicht eingeräumt ist. Was daran ärgert mich denn? Warum ärgert mich das? Also erstmal Selbstreflexion, warum ärgert mich das? Okay, dann kann ich erstmal klarkriegen, was ist bei mir da drin, ne? Aus welchen Gründen, fühle ich mich nicht gesehen, kommen dann, keine Ahnung, die Fliegen in die Küche, weil das Hundefutter da dann immer noch in den Resten steht. Und dann gehe ich los und mache mir Gedanken vorher, wie werde ich das sagen, dass er das verstehen kann, dass das klar ist, aber dass ich ihn nicht beleidige. Und dann gehe ich los und da bin ich kein bisschen wütend. Im Gegenteil, ich habe einen Trainingsplan. Ne? Ich weiß, ich erschaffe eine Situation, in der ich vorher weiß, jetzt werden wir darüber reden. Ich weiß, was ich tun werde und meine Methode wird so aussehen, dass ich das so formuliere. Und dann gehe ich hin und dann können wir darüber reden. Und genau so kann man es auch gut mit Hunden machen. Ich sehe, oh, das Nutria wird gejagt. Ich springe nicht in dem Moment emotional los, wenn der Hund zum dritten Mal in die Leine zieht und mache einfach irgendwie was, weil ich wütend bin, sondern ich gehe nach Hause, setze mich hin und denke mir, okay, ist das was, kann ich damit leben? Nein, kann ich nicht. Okay, was würde das bedeuten? Warum kann ich das nicht? Was hat das für einen Vorteil, wenn der Hund das lässt? Er könnte ohne Leine laufen. Okay, es würde mir Sicherheit geben. Ich habe Angst, dass mein Hund überfahren wird. Ich habe Angst, dass dem Nutria was passiert. Das möchte ich auch nicht. So, wenn ich die Gedanken klar habe, kann ich mir überlegen, wie kann ich das meinem Hund vermitteln? Wann mache ich das? Und dann gehe ich das nächste Mal los und weiß genau, sobald die Nase ins Gebüsch geht, dann sage ich übrigens. Und es ist bei Menschen und Hunden eigentlich genau das Gleiche, nur dass wir bei Hunden irgendwie dann versuchen, das zu vermeiden und bis zu dem Moment warten, bis da der dann dreimal hinterhergerannt ist und dann sind wir wütend und machen entweder irgendwas, was viel zu doll ist oder was der Hund überhaupt nicht damit verbinden kann, weil er hat es ja jetzt schon die ganze Zeit gemacht, oder wir sagen, boah, blöd, dann bleibst du halt immer an der Leine.
Ja. Es ist so schön, was du sagst, weil wir können es so 1:1 einordnen auf das Beispiel von vorhin. Die Ausgangslage ist, ja, streite halt nicht. Mhm. Übersetzt, geh halt nirgendwo hin, wo Nutrias sind. Jetzt kommt aber irgendwann Tag X, da bin ich auf einer Familienfeier und daneben wohnen nun mal 800 Nutrias. Ja. Das konnte ich nicht einplanen. Jetzt muss ich da irgendwie Gassi gehen und jetzt habe ich vorher nicht gelernt, wie ich ordentlich streiten kann. Und dann passiert genau das, was du gesagt hast. Ein hochemotionaler Moment, weil ich schon mit der Situation überfordert bin, weil ich vorher, wenn ich ehrlich zu mir selber bin, schon weiß, ey, ich habe keine Lösung dafür. Das wird gleich eskalieren. Wir müssen aber raus, weil der jetzt schon seit 8 Stunden drin war. Und so, dann hilft mir dieses, ja, streite doch einfach nicht. Ja, das hilft mir halt nicht mehr. Yeah. Du bist irgendwann an dem Punkt, das glaube ich halt, dass dich diese Strategie schachmatt setzt. Mm. Außer du bist, natürlich jetzt das Gegenargument ist, naja, du kannst den Hund ins Auto packen, du kannst von da wegfahren. Ja, okay, aber du hast schon 1-2 Bierchen getrunken, du kannst nicht mehr wegfahren. Also es wird immer irgendwann irgendwas passieren. Und wie cool wäre es, wenn dann genau das greift, was du gerade gesagt hast, dass ich einen Plan dafür habe, wie ich in Anführungsstrichen streiten, und wir benutzen gerade immer streiten, es ist ja gar kein Streiten in dem Sinne, wie ich da ordentlich streiten kann, damit wir das gut lösen. Und nicht einer von uns beiden danach hochemotional, in welcher Richtung auch immer, da alleine zurückgelassen wird.
Mhm. Ja, und selbst wenn das passen würde, ne? Also selbst wenn du sagst, gut, dann suche ich mir jemand, der mich fährt. Und das, du könntest immer wieder einen draufsetzen, aber genau. Was heißt das? Nachher heißt das, du hast riesige Einschränkungen, du kannst den Hund vielleicht dann nicht mitnehmen, du kannst nicht bei der Feier, also dieses... Ich habe es in dem Buch habe ich dazu geschrieben, es ist so ein blöder Spruch, aber ich liebe den. Ein Nein zu einer Sache ist immer auch ein Ja zu einer anderen Sache.
Yes, 100%.
Und das, finde ich, trifft es, ne? Weil wenn du sagst, ich sage dem Hund nicht Nein zum Jagen, dann sage ich gleichzeitig Nein zur Party oder Nein dazu, den Hund mitnehmen zu können. Und wenn ich das Nutria-Jagen verbiete, mache ich neue Wege frei, was anderes zu machen. Es resultiert ja, wir gucken häufig oder es wird häufig geguckt in diesem, was heißt das jetzt im Moment? Ein Verbot macht, dass ein Hund gestresst ist. Natürlich, klar, eine Strafe sorgt für Stress, das ist, sonst wäre es ja keine Strafe. Ne? Also natürlich findet der Hund keine Strafe gut, sonst wäre es ein Paradoxum. Das heißt, situativ führt es natürlich dazu, der Hund ist gestresst, der Hund ist enttäuscht, der möchte was anderes und der findet das doof. Und darauf gucken wir ganz viel. aber das ist ja mehr. Der lebt ja viele Jahre bei uns und das ist ja ein Gesamtkonstrukt. Und wenn ich sage, ja, das ist so situativ, aber auf die Gesamtzeit betrachtet, ist er bei mir, kommt mit zur Party, geht mit mir spazieren, läuft ohne Leine, also kann sich frei bewegen und unsere Beziehung ist dadurch irgendwie entspannter, weil ich bin entspannter. Das wirkt sich wieder auf ihn aus, hat da ja was davon. Und ich muss nicht immer dieses Gefühl haben von, ich muss ganz viel regeln, damit das Leben mit ihm funktioniert. Also ich bin ja dadurch auch freier und nicht vielleicht irgendwann genervt, weil das kommt auch manchmal. Oh, ich bin völlig genervt, ich würde so gern zur Party kommen, aber ich kann nicht, weil ich kann ja den Hund nicht mitnehmen. Der blöde Hund behindert mich in meinem Leben. Und da kommt wieder Wut. Was kann der Hund dafür? Ihm wurde halt nie gesagt, benimm dich auf einer Party. Und dann ist es aber so dieses auch voll doof, ich kann mit dem nicht hier lang gehen, weil dann zieht er, ich kann den nicht mitnehmen, weil dann bellt er. Und das sorgt ja wieder für eine Unstimmigkeit in der Beziehung. Und ich finde, die Beziehung und das Miteinander und das, dass wir am Ende harmonisch klarkommen, das ist für Hunde ja das Wichtigste überhaupt. Was ist, also situativ mal irgendwo Nutria nicht zu jagen, das findet mein Hund schade. Das nervt den kurz. Ja. Aber mit mir in einer guten Beziehung zusammenzuleben, hat so viel tausendmal mehr Wert für sie und für mich als dieses eine Nutria.
Ja. Ja. Und dem Nutria geht es unterm Strich auch einfach besser, wenn es nicht gejagt wird.
Wirklich. Wirklich. Genau. Ja, und das mag ich ja auch.
Ja, voll. Ich habe den Titel deines Buches gelesen, Grenzen in der Hundeerziehung. Und für mich gab es dann so zwei Wege, in die ich abgebogen bin. Einmal die Grenze, die ich bei meinem eigenen Hund setzen muss, die ihn in seinem Handeln in gewissen Situationen einschränkt. Und dann aber auch die Grenzen, die ich gegenüber Dritten setze, damit es meinem Hund besser geht. Und dann hat sich für mich die Frage aufgetan, wenn ich das eine nicht kann oder nicht möchte, kann und möchte ich dann auch das andere nicht? Oder würde man da dann wieder unterscheiden? Ich finde, wir sind bei dem Thema immer so schnell, alles, was in unser Hut ist, das wird halt so behandelt. Und alles, was woanders ist, ja, da ist dann erstmal anders. Und von außen, das ist uns total klar, ein Hund greift uns an als Gruppe oder als wir mit unserem Hund. Den grenzen wir ab mit allem, was wir haben, damit hier kein Schaden entsteht. Da ist das vollkommen in Ordnung. Also, und verstehe mich nicht falsch, das ist mehr als in Ordnung. Aber bei mein Nutria oder mein Hund möchte bei dem Nutria das Gleiche machen wie der Fremdhund bei uns, da machen wir auf einmal eine Unterscheidung. Und ich verstehe das schon, weil das ist mein Sozialpartner und seine Bedürfnisse sind mir wichtiger als die von Dritten. Und ich kann mir das schon alles irgendwie herleiten, aber ich denke mir halt so, das ist nicht fair.
Nee, das ist nicht fair. Und ich glaube, das ist, ich glaube, das hat was mit Angst zu tun. Also mit Angst davor, nicht geliebt zu werden, mit Angst davor, sich nicht auseinandersetzen zu können, mit Angst davor, dass wenn man sagt, was einen stört, wenn man Grenzen setzt, dass das bedeutet, dass man nicht mehr geliebt wird. Und eigentlich ist es ja, das ist ja total schade, ne? Weil das heißt ja, ich muss immer nur zurückstecken, damit ich Liebe erfahren kann von meinem Hund und Respekt erfahren kann und sowas. Und das meine ich mit, das ist halt auch so ein Gesellschaftsding und viele Menschen haben das ja auch tatsächlich so erlebt. Ne? Also es ist ja wirklich so gewesen. Und ich glaube, es ist ganz schön schwer, da rauszukommen, weil man muss sich das einmal kognitiv so durchsieben, was man vielleicht seit Jahren, Jahrzehnten emotional anders erlebt hat und anders auch in seiner Erziehung beigebracht gekriegt hat. Und ich habe in dem Buch, da sind ziemlich viele Selbstreflexionsbögen drin tatsächlich, wo man dann so wirklich sich Fragen stellt, so okay, was verbinde ich damit? So, warum ist es so? Und für mich war ein total krasser Augenöffner in dem Zusammenhang, weil wir grenzen uns quasi natürlich ab, da denken wir nicht drüber nach. Das wäre der fremde Hund, der angerannt kommt. Das ist quasi eine rein emotionale Entscheidung. Wenn wir unseren Hund begrenzen, denken wir aber an Erziehung. Und Erziehung, und das meine ich mit Augenöffner, ich habe bis dato gar nicht das gewusst, also ich weiß das noch gar nicht so lange, dass Menschen kein angeborenes Konzept dafür haben, wie Erziehung funktioniert. Das bedeutet, ja, es ist echt spannend, wenn ein Mensch jetzt, also wenn eine Frau jetzt ein Kind kriegen würde und selber keine Erfahrung mit Menschen hätte und die würde ohne andere Menschen ein Kind gebären, dann könnte die sich noch irgendwie mit Hilfe des Säuglings erschließen, wie man den füttert. Also so Körpergeschichten, ne? Oder von sich selber schließen, mir ist jetzt kalt, also ist dem wahrscheinlich auch kalt. Aber wie man jemanden erzieht, also dieser Gedanke von, jetzt ist das ein Baby, das kann bestimmte Sachen nicht und ich muss dies und jenes so machen, was ja anders ist als mit Erwachsenen, damit das später ein gesunder, psychisch normaler Erwachsener wird, das haben wir intuitiv nicht drin. Wir haben dafür keinen einzigen quasi genetischen, ne? Wir stehen dumm da. Wir wissen nicht, wie das geht und alles, was wir vermeintlich wissen, was unser vermeintliches Bauchgefühl ist, wie man erzieht, also ein junges Lebewesen anleitet, ein Erwachsenes zu werden, ist alles Erfahrung. Nichts davon ist echtes Bauchgefühl, es ist alles Erfahrung. Ich weiß, dass das etwas ist, wo man intuitiv sofort sagt, nein, nein, bei mir nicht. Ich fühle das doch. Ich fühle doch was richtig. Nee, tun wir nicht. Und das fand ich für mich, ich fand es so geil, dieses Ja. Scheiße, das heißt, alles, was wir glauben, was wir empfinden, was richtig und falsch in dem Bezug ist, müssen wir auf den Prüfstand stellen, weil wir wissen es alle nicht und wir beziehen nur mit ein, was wir selber erlebt haben. Deswegen wiederholen wir auch häufig Dinge in der Erziehung, wo wir selber sagen, ich habe das erlebt, das war ganz schlimm und wir machen das Gleiche bei unseren Kindern und können gar nicht anders, weil angeblich unser Bauchgefühl, es ist aber nur unser persönliches Bauchgefühl, was durch Erfahrung geprägt wurde. Und das macht das so wichtig. Das heißt, wenn es um Erziehung geht und wie erzieht man richtig, sind wir darauf angewiesen, Informationen von anderen zu sammeln, die Sachen betrachtet haben. Und eigentlich biologisch ergibt es Sinn, weil man könnte ja denken, das ist ja total bescheuert von der Natur. Aber es ergibt total viel Sinn, weil wir müssen ja irgendwie Energie sparen, das Gehirn muss Energie sparen und alles, was sich quasi von selbst ergibt, braucht nicht in Speicher. Und wir sind soziale Lebewesen, das heißt, wir sind darauf ausgelegt, in einer Gruppe reingeboren zu werden und mitzuerleben, wie uns vielleicht sogar generationsübergreifend Oma, Opa, Vater, Mutter und Geschwister. Und vielleicht haben wir auch noch kleinere Geschwister oder Tanten, Onkels, die auch noch Kinder haben. Und daran erleben wir von Anfang an mit, wie man Kinder erzieht und aufzieht. Und wir sehen sogar am Produkt, ich habe ein Kind gekriegt, das habe ich so erzogen, so ist das geworden. Jetzt kriegt das ein eigenes Kind. Und dann kann ich als Oma wieder sehen, warte mal, ich weiß doch, das habe ich so gemacht, das ist jetzt draus geworden, mach das mal anders. Und so funktioniert das System eigentlich, dass wir uns so über 2-3 Generationen in der Gruppe bewegen und darüber Wissen immer weiter tradiert austauschen, also weiterreichen. Und das führt zu einem Erziehungskonzept, was einigermaßen läuft. Also aus Natursicht so geht. Ne? Das meiste geht gut, das muss reichen. Und jetzt haben wir plötzlich die Möglichkeit, wir haben Schrift, wir haben Aufzeichnungen, wir haben Forschung, wir haben Wissenschaft, das ist ja alles noch gar nicht so alt. Und können plötzlich auf noch mehr generationsübergreifendes Wissen zurückgreifen. Und das macht uns jetzt völlig fertig, ne? Weil wir sollten das auch tun und müssen das eigentlich auch tun. Und wir müssen jetzt gegen unser Gefühl von, ich weiß, wie das geht, weil ich fühle das doch, zu, ich muss die Infos, die wir haben, wirklich sammeln und mir wirklich überlegen, ist das echt so? Kann ich das erklären, logisch? Oder habe ich nur das Gefühl, dass das so ist, weil ich es so beigebracht gekriegt habe? Und ich finde, dass das immer wieder gerade bei Grenzsetzungen und so weiter so auffällt, weil wir so vehement für etwas kämpfen, in dem Glauben, dass wir wissen, was richtig ist. Und dabei vergessen, dass wir das alle nicht wissen. Wir müssen Bücher lesen, wir müssen Forschung angucken, wir müssen uns reflektieren, was ist bei mir gelaufen in meiner Erziehung? Was hat zu was geführt? Was würde ich anders machen? Warum sind meine Eltern, wie sie sind? Und wenn wir das nicht tun, dann sind wir komplett ahnungslos.
Ich glaube, ich hatte gerade einen der krassesten Aha-Momente des letzten Jahres. Und vielleicht sagen gleich alle, ja, das war mir vorher schon klar, aber ich beschäftige mich seit einem Dreivierteljahr, glaube ich, sehr, sehr intensiv mit genau diesen zwei Polen, die da immer wieder aufeinandertreffen. Und ich habe probiert, mich da wirklich breit aufzustellen. Ich habe wirklich mit sehr, sehr vielen Leuten geredet. Ich habe dafür auch viele Schelten kassiert. Alles fein, will gar kein Mitleid oder sonst irgendwas. Ich glaube gerade für mich verstanden zu haben, dass wir nicht über Hundetraining streiten, sondern wir streiten über unsere eigenen Erlebnisse in unserem Leben, die zu einem Gefühl und zu einer Sichtweise auf Dinge geführt haben, die gar nichts mit Hund, also die sich im Hundetraining zeigen, aber die gar nichts mit Hundetraining zu tun haben.
Ja.
Ich kann es noch nicht richtig in Worte fassen, aber weißt du, was ich meine?
Ja.
Deswegen eskaliert das immer so, weil das so krass persönlich ist. Und zwar nicht die Tatsache, ob ich eine Grenze setze oder nicht, das ist überhaupt nicht persönlich, sondern diese ganzen persönlichen Erfahrungen, Bilder, Erlebnisse, Ereignisse, die in mir drin sind und die ich damit verbinde, und das nimmt mich aus der Situation raus, dass selbst wenn ich fachlich richtig gut aufgestellt bin, ich gar nicht fachlich oder nur fachlich über dieses Thema reden kann, sondern immer genau das mitschwingt.
Ja.
Besser kann ich es noch nicht in Worte fassen, aber ich hab, das hat gerade bei mir so Klick für mich selber gemacht, wo ich dachte, krass, ich habe das die ganze Zeit vollkommen falsch gesehen.
Ja, das ist auch wirklich völlig krass. Also genau so, deine, so wie du es in Worte gefasst hast, würde ich auch sagen, es ist das, ne? Es geht um, also die Diskussion, dürfen wir Hunde bestrafen oder nicht? Oder na, dieses Ja, Nein, da hängt genau das dran. Und das geht nicht um Fachlichkeit. Und ich glaube, deswegen artet es so auch so aus und dann wird das auch so persönlich beleidigend. Ja. Und weil es geht um die Existenz des eigenen Ichs, ne? Also wenn das jemand angreift, dann
ja,
wird man...
Sorry, wenn ich nicht nur das Ich, sondern wenn mir jemand sagt, ey Jan, du darfst deinem Hund keine Grenze setzen, dann geht der gegen meine Eltern, die mir in meiner Erziehung gezeigt haben, dass Grenzen setzen vollkommen in Ordnung ist.
Ja.
Und die werfen alles aufs Tablett, was für mich bisher als... Jetzt habe ich vermeintlich aus meiner eigenen Sicht eine gute Erfahrung gemacht.
Ja.
Genauso können wir es jetzt umdrehen. Jemand, der da schlechte Erfahrungen gemacht hat, da wirfst du auch wieder alles auf dieses Tablet. Also, crazy.
Ja, total. Genau. Und dann ist das wirklich so, also kämpfen um die um das eigene Empfinden, um die eigene Erfahrung oder auch teilweise die eigene Existenz, wenn du richtig beschissene Erfahrungen gemacht hast.
Ja, und dieses, was machst du dir an? Sorry, das wieder so, ich denke so laut gerade, das ist nicht gut, weil du bist der Gast, aber
alles gut.
Und dieses, was machst du dir an, mir erzählen zu wollen, wie ich handeln soll? Du weißt gar nicht, wie ich fühle.
Ja.
Und dann kommt dieser, ja, ich verstehe schon. Nein, du verstehst hier gar nichts.
Ja. Total. Total. Und wir verstehen alle nichts. Und das ist so dieses. Das ist das, das meine ich bei mir mit diesem, das war für mich so ein Punkt, wo ich denke, ja, warte mal kurz. Wir verstehen alle nichts. Das bezieht mich mit ein. Ich muss mich hier nochmal hinsetzen und ich muss mir diesen ganzen Kram nochmal angucken. Und ich muss das nochmal unter dem Gesichtspunkt mir durchlesen. Und so, ich habe so krass viel recherchiert in den letzten Monaten. Ich meine, guck das nochmal unter dem Aspekt an, lass dein Bauchgefühl weg. Denn das betrügt dich so. Du bist, ich hatte auch Glück, ne? Das kann ja auch was sein. Ich habe auch Grenzsetzungen erlebt von anderen Leuten als Kind, die waren super scheiße und unangemessen, aber eher so im schulischen Bereich. Ich hatte Glück mit meinen Eltern. Vielleicht ist das auch was, was mich jetzt so ein bisschen offen macht dafür, ne? Ja. So wie du sagst, ich habe erfahren, wie es laufen kann, wenn es gut gemacht wird. Und ich habe erfahren, dass es Unterschiede gibt. Dass die, ne, dass eine persönliche Abwertung und du nervst und du bist falsch, was anderes ist, als zu sagen, ich habe dich lieb, aber dieses Verhalten wirst du lassen.
Genau.
Ja. Und das, das geht so viel tiefer. Deswegen regt es so viel an, deswegen gibt es diese krassen Diskussionen und deswegen habe ich mich da auch so rausgezogen, dass ich gesagt habe, ich kann mit niemandem darüber diskutieren, weil wir diskutieren nicht auf einer fachlichen Ebene.
Können wir, glaube ich, gar nicht bei dem Thema. Also bis zu einem gewissen Punkt, aber dann, ja. Und ich finde, wir müssen total aufpassen, dass nicht dieses Gefühl entsteht, diese eine Seite erhebt sich jetzt über die andere, weil wir einfach Glück in unserem Leben hatten, dass wir aus unserer Sicht heraus die Erfahrung gemacht haben, dass wir heute Grenzen setzen können. Jemand anderes würde vielleicht sagen, er hat das Glück, dass er die Erfahrung gemacht hat, dass er keine Grenzen setzen muss. Und beides ist gleich wahr oder gleich falsch.
Ja.
Und sofort spielt aber, es ist persönlich und eine Seite erhebt sich über die andere und es entsteht so, ah ja komm, wir nehmen den mal in den Arm und wir müssen Mitleid mit, nein, hier muss keiner mit keinem Mitleid haben. Wir wissen ja noch nicht mal, ob wir Glück hatten oder, das ist total pauschal formuliert, oder ob die anderen Glück hatten, wer hier wem in den Arm nehmen. Und du hast mein Leben gerade, und das meine ich Bier, du hast mein Leben gerade in einem Punkt meiner Denke komplett verändert.
Cool. Schön.
Das ist richtig krass.
Ja, geil.
Und viel krasser daran, boah, ich rede heute so viel, das ist gar nicht gut, aber ich kann auch nicht aufhören. Viel krasser daran ist ja, dass das noch mal mehr zeigt, was Hundetrainer heute eigentlich können müssen. Das ist ja richtig krass.
Das ist
Da jemand sagt, und da nehme ich mich jetzt gar nicht aus, bei mir im Training, ey Jan, ich will hier keine Grenze setzen, dann argumentiere ich mit den Pro-Argumenten der Grenze aus Sicht des Hundes, aus Sicht des dritten Lebewesens oder was auch immer. Aber ist ja gar nicht der Punkt.
Mhm. Ja, es ist nicht der Punkt und es ist nicht so leicht. Genau, also es ist, ich finde sowieso Hundetraining, wenn man es so betreibt, ne, wie wir beide ja auch finden, dass wir sagen, wir wollen da auch wirklich an die Beziehung.
Ja.
Das ist super komplex. Also es ist ein total krasser Beruf, weil du hast ja nicht nur den Mensch, du hast den Hund auch noch mit seinen Empfindungen. Und diese Sachen auch jemanden da mitzunehmen, ich habe, als ich das Buch geschrieben, also das ist viel, viel mehr geworden, als geplant war. Ja, es ist wirklich, sind viel mehr Seiten, als geplant waren. Und es ist immer noch, dass ich sehr viel rausgekürzt habe, weil ich immer dachte, bevor wir zu dem Punkt kommen können, wie setze ich überhaupt fair Grenzen? Das sind dann trockene Fakten, ne? Also wenn wir uns darüber einig sind, da geht es nicht um Methoden, sondern so dieses Timing, Intensität, woran sehe ich, dass es angekommen ist, was mache ich danach? Wie unterscheide ich, ob der Hund Angst vor mir hat oder ob er Demut zeigt? Das sind ja diese Sachen. Darüber kann man ja tatsächlich trocken argumentativ reden. Ja. Aber erstmal muss ja eigentlich die Frage geklärt werden, wie ist meine Haltung dazu und wie kann ich vielleicht solche, so wie du sagst, ne, Sachen, die total in mir drin liegen und die auch so viel auslösen, auch viel Abwehr auslösen, wenn das jemand anspricht, weil es mich so angeht, wie komme ich da ran? Und das ist total schwer. Deswegen der Versuch mit den Reflexionsbögen, mach dir Gedanken darüber, versuch das mal als Info zu nehmen, was bewirkt das in dir? Und ich glaube, dass das der größte Teil sein wird da drin, da ranzukommen. Weil eine Technik zu vermitteln, wie man einen Hund straft in einer Sekunde, hier, wenn der dies macht, dann machst du das so und so und so. Und dann, das allein ist es halt nicht.
Ja.
Ja, und das wäre mir auch zu wenig. So, ja klar, also kann man das theoretisch machen. Das machen ja auch manche so. Es funktioniert auch irgendwie, aber es macht nicht das, was so meine Intention wäre, ne? Das ist irgendwie an der Beziehung und dass man auch daran wächst. Wir können ja an Hunden so wachsen. Weil was heißt das wieder im Rückschluss? Also wenn du diese ganzen Sachen dir durchdenkst und daran gehst an diese Themen, warum ist das so im Umgang mit dem Hund? Bist du sofort wieder beim Menschen? Wie gehe ich mit Menschen in Konflikt? Wie grenze ich mich denn hier ab? Wie mache ich das in anderen Beziehungen? Beziehung bleibt Beziehung, ob jetzt Hund oder Mensch. Und das finde ich ja das Geile daran, dass wir über Hunde so ein eigenes, ne, wir wachsen in unserer Persönlichkeit weiter, wenn wir uns dem stellen wollen.
Ich meine das im Ernst, es hat sich in meiner Denke meine Welt verändert gerade, weil ich für mich, glaube ich, gerade nur für mich, und ich habe es eben schon gesagt, vielleicht sagen alle anderen, Jan, das war doch vorher klar, aber ich habe für mich gerade erkannt, wo das eigentliche Problem ist. Und das nach einem Dreivierteljahr oder einem Jahr, was mich plus minus mit nichts anderem ausgefüllt hat, außer mit genau dieser Thematik.
Ja, krass. Cool.
Und es zeigt auf der anderen Seite, also, und es zeigt mir gerade, wie weit wir bei dem Thema eigentlich weg sind von dieser Handlung, dem Hund eine Grenze zu setzen. Also das fühlt sich gerade kilometerweit, da sind wir noch in 5 Stunden Gespräch sind wir da noch nicht. Ja. Genau das, was du gerade gesagt hast. Also ja, das ist dann ganz weit unterm Strich eine Technik und die können wir ja zeigen oder auch nicht oder ganz egal, aber das funktioniert alles nicht, wenn wir nicht diesen ganzen Vorbau geleistet haben.
Ja, das gehört dazu, genau. Und das ist wahnsinnig anstrengend, glaube ich. Ja, es ist Arbeit, also es ist wirklich Gehirnschmalz, den man da rein investieren muss. So. Und das ist ja nicht, dass das andere nicht auch schon schwierig wäre, das Umsetzen von und an alles denken. Ne? Aber das alleine vorweg, ja, das ist total die Mammutaufgabe. Und da muss einfach jeder Mensch für sich entscheiden, wie sehr möchte ich da rein. Wie sehr kann ich das? Wie sehr will ich das? Und das wird natürlich auch dazu führen, dass vielleicht einige sagen, ich komme da nicht mit bei dem Buch. Ich will eine Anleitung. Ja? Sag mir, welche Strafe ich wann machen soll, wenn und dann, ne, sag mir das Kochrezept für der Hund, was tue ich, wenn der Hund das Nutria jagt?
Meistgestellte Frage in allen Trainings.
Ja. Und dann kann ich nur sagen, du tust in dem Moment, in dem der Hund das Nutria jagt, gar nichts. Du tust das ganze Leben rundherum und davor. Das ist das, ne? Und das, wie deine Haltung dazu. Also ich würde gar nicht mal sagen, wie du fühlst, sondern die Haltung, wie du, weil die Haltung kannst du verändern. Und das Gefühl kannst du nicht immer verändern. Aber du kannst deine Haltung zu etwas verändern. Und die macht so viel aus und die macht eben auch so viel beim Hund aus und die macht so viel auch aus, ist das okay, zum Beispiel die Methode. Du kannst eine beliebige Methode so oder so anwenden und das ist exakt dieselbe Methode und auf die eine Art und Weise ist sie total schlimm und geht gar nicht. Ja, wenn die Haltung nicht stimmt und der ganze Vorbau nicht da ist und dieses Ganze, dass das nicht verständlich ist und so. Und dann nimmst du exakt dieselbe Methode nochmal und machst es aber mit einer anderen Einstellung und einem anderen Wissen und Bewusstsein und auf einmal ist es völlig in Ordnung und führt zu was. Und dann haben wir noch diese ganzen Sachen, die kommen ja auch noch dazu, die liegen ja auch alle darin begründet, dass wir so viele Dinge, bevor wir überhaupt über Strafe reden, wir machen so viele Sachen, die unserem Hund vermitteln, dass wir das okay finden, was er da tut. Oder die das noch fördern, dass er das tut. Und bevor wir vermitteln können, das finde ich doof, müssen wir erstmal aufhören, aus Versehen, gleichzeitig oder vorweg oder an anderen Punkten immer wieder zu sagen, ist okay, mach weiter. Weil das spielt sich ja auch gegeneinander aus. Ne? Und deswegen ist es eben auch nicht nur, was mache ich in dem Moment, sondern es ist auch ganz viel, was mache ich in anderen Momenten nicht. Oder was mache ich auch in dem Moment nicht. Und das, weiß ja, wie du das kennst, aber ich erlebe das immer wieder, dass Leute kommen und sagen, ich habe eine bestimmte Technik angewendet, na, weil der Hund macht irgendeinen Quatsch, den soll er nicht, habe eine Technik angewendet, hat überhaupt nicht funktioniert. Und wir brauchen eine krassere Technik. Mhm. Und wir nehmen genau die gleiche Technik und bauen die nur mal richtig auf, indem ganz einfache Sachen passieren, sowas wie, mach das mal, aber hör mal bitte auf zu meckern, während du das machst. Nörgel mal nicht rum, schimpf nicht rum und du sagst auch nicht vorher die ganze Zeit nein, nein, nein. Mhm. So, das ist ja nur eine Sache von ganz. Aber wenn sowas zum Beispiel, dann sagen die nicht, bevor der Hund das macht, die ganze Zeit nein, 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 wehe, nein, nein. Und sie meckern nicht, während sie die Technik anwenden. Und auf einmal funktioniert das. Und es hat vorher nicht deswegen nicht funktioniert, weil die Technik blöd ist oder die Umsetzung im Moment nicht gut gewesen wäre, sondern weil dieses Genörgel und Gemecker, was für mich immer so ein Synonym von, du wertest den Hund ab, ne? Aber jetzt hör doch mal auf, du, wann raffst du denn endlich mal so?
Ja. Ja. Das ist so witzig, dass du das sagst, weil die Leute kommen ganz, ganz häufig und mit genau dem, was du sagst, ey Jan, wir brauchen hier eine krassere Strafe, wir brauchen was Krasses, denn, und dann arbeiten wir 1, 2, 3 Stunden daran und der einzige Satz, den ich immer wieder sage, ist, ey, denk mal daran, das ist dein bester Freund. Mhm. Und dann gucken die mich danach an und sagen, ey Jan, wir haben eigentlich die ganze Zeit nur daran gearbeitet, dass ich netter zu dem bin. Und auf einmal akzeptiert der aber eine Grenze. Mhm. Und dann sage ich so, ja, guck mal.
Ja,
so.
Genau.
Ja, und dann geht es nicht darum, dass wir den Weich spülen oder sonst irgendwas, sondern genau, was du sagst. Ja, nimm mal deine Emotionen daraus. Mhm. Ja, oder wir müssen uns das angucken. Wenn du so krass darauf abgehst und das so heftig triggert, ey, und du Bock hast, jetzt haben wir das große Glück, ich bin systemischer Familientherapeut, musst du halt mal eine andere Stunde mit einem anderen Hut auf meinem Kopf buchen, dann können wir das machen. Aber das ist so, so cool, was du sagst, weil genau das ist es manchmal. Mhm. Und es ist nicht immer mehr und krasser und...
Nee, überhaupt nicht. Es ist nicht mehr und krasser. Es ist quasi der richtige Moment, also wie mit der Spülmaschine. Also wann merke ich, was stört mich, was will ich, wo will ich hin und dass ich das umsetze und nicht schiebe, 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 bis mir die Hutschnur platzt. Und auch nicht sag so dieses, wenn es irgendwie geht, vermeide ich das die ganze Zeit. Das ja auch, ne? Also ein Hund, der gewohnt
ist. Klar können wir immer mit der Hand abspülen.
Ja, genau. Also wenn, aber wer gewohnt ist, in kleinen immer wieder Grenzen gesetzt zu bekommen, kann die auch leichter im Großen umsetzen. Also auch dieses, ich versuche so wenig wie möglich Grenzsetzung zu machen, ist ja nicht netter. Mhm. Ne? Sondern ich kann mir nicht aussuchen, wie oft ich eine Grenze setze.
Yes.
Das kann ich nicht entscheiden. Ich kann nicht sagen, ich versuche so wenig wie möglich Grenzen zu setzen oder so viel wie möglich. Ich wüsste jetzt keinen, der das tut, aber hätte man ja theoretisch auch sagen können. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich kenne diese Leute
also,
nicht. Ja,
heute ist der Tag der Grenzsetzung. Also heute habe ich mir mal vorgenommen, wirklich mehr als sonst.
Richtig, richtig schön. Die ganze Zeit. Wüsste ich jetzt persönlich niemanden, der das so... Aber
nee, ich würde auch jetzt... wild.
Möchte ich auch nicht dringend kennenlernen.
Nee.
Aber das... ich kann... Das gibt mir überhaupt keine Offenheit. Ich muss ja gucken, was passiert mit meinem Hund und was macht der und wer ist der? Hunde sind ja auch total anders. Also das ist ja auch super unterschiedlich, wer, wann, wie, wo, welche Grenze braucht, ne? Und wie die vermittelt wird. Und das kann ich doch niemals vorher sagen und es ist völlig egal, was ich möchte. Das ist so ein bisschen garstig, ne? Aber es interessiert einfach einen Scheiß, was ich will.
Ja.
Wenn ich jemanden erziehe oder mit jemandem zusammenlebe, das kann ich mir sonst was alles ausdenken, was ich gerne hätte. Aber das, so ist das nun mal. Wenn ich in eine Beziehung reingehe, heißt das, ich gehe das Risiko ein, ich muss mich einstellen, ich muss mich situativ anpassen, ich muss mich entwickeln und ich muss echt Arbeit investieren. Und ich kann nicht vorher sagen, ich hätte es gern so und so. Und jetzt ziehe ich das durch, völlig egal, wen ich da vor mir habe.
Ja.
Und das... das gehört dazu. Und wenn der Hund gewohnt ist, dann auch im Kleinen, dass ich meine Grenzen fair setze, dass ich ihn nicht abwerte, dass ich das verständlich mache, dass ich das so mache, dass er mitkriegt, ich meine das so und das ist danach auch wieder alles cool und ich passe mich so an, dass es angemessen ist. Wenn ich das in den ganzen kleinen Alltagssituationen mache, muss ich nachher bei den großen Problemen überhaupt nicht so viel krasse Sachen machen.
Ja. Ja, bin wieder überall bei dir. Das sind alles so Sachen, ja, sage ich plus minus 1:1 genau so. Und
ja, also nicht vermeiden, ne? Ich muss es nicht aufsuchen, ich muss aber auch nicht vermeiden und ich brauche auch keine Angst haben. Und das ist also wie bei meinem Mindset, ich habe keine Angst, dass die Liebe weggeht. Nein, wie sollte sie? Meine Hunde und ich, wir sind die wichtigsten in unserem Leben jeweils.
Ja, und ich sage immer, Grenze setzen oder eine Korrektur oder welche Worte man auch immer, die sind ja auch schon alle so negativ behaftet leider, dass man so sehr überlegen muss, was man sagt. Das ist dann in so einem 1:1-Training ein bisschen leichter, weil man weiß, wen man gegenüber hat und dann kann ich ein bisschen inflationärer mit meinen Begriffen umgehen, weil man sie wieder einfangen kann. Aber ich sage immer, wenn du eine Korrektur machst, dann entscheidet doch das Gegenüber, wann die Korrektur sinnhaft war. Nämlich, wenn das gezeigte Verhalten in dem Moment nicht mehr gezeigt wird, sondern ein anderes Verhalten. Und dann haben wir die neue Chance zu beurteilen, ist das Verhalten ein Verhalten, was wir in dem Moment sehen wollen, ja oder nein?
Ja.
Und that's all. Und das beinhaltet, also ja, das Gegenüber entscheidet durch sein gezeigtes Verhalten, wie ich darauf reagiere und er bestimmt sogar plus minus, wie ich darauf reagiere. Wenn ein einfacher Blick reicht, ja super, ey, alles fein. Dann bleibt es dabei. Dann ist die Situation schon wieder rum. Wenn der einfache Blick nicht reicht, ja, dann weiß ich nicht. Dann geht das so eine Leiter nach oben. Und guck mal, das ist jetzt schon wieder so. Jetzt weiß ich, dass wieder Bilder entstehen. Deswegen macht es das alles so schwierig. Aber ich kann ja nicht sagen, was ich mache, weil wenn du jetzt möchtest, dass wir die Aufnahme jetzt beenden, dann musst du das ja so durchsetzen, dass ich das verstehe. Und jetzt kannst du einfach einmal nett sagen, ey Jan, ich würde ganz gerne jetzt aufhören. Wenn ich aber die nächste Frage stelle, ja, dann hat das anscheinend nicht funktioniert.
Mhm.
Und dann kannst du entweder sagen, ah ja gut, mein Folgetermin ist mir dann doch nicht so wichtig, oder dein Folgetermin ist dir sehr wichtig und dann musst du mir eine Grenze setzen, die ich verstehe.
Mhm. Ja, und wenn man sich dann auch noch kennt, ist ja, ja eigentlich total gute Voraussetzung.
Ja, ja, voll. Ja. Deswegen, bei dir reicht ja der Blick. Weißt du, du guckst mich an und ich denke, okay, wow.
Schnell ausmachen. Ja, also wenn man sich auch noch kennt, dann ist das ja, ja so, weißt du, ich weiß
ja, natürlich. Doch, ja, klar.
Ich weiß, dass das Nutria spannender ist als das Essen, was hier auf dem Tisch steht. Ne? Und ich ja. weiß auch vorher schon, ich brauche beim Nutria nicht mit dem Blick anfangen, weil ich das einfach ja. schon 200 Mal gesehen habe. Und ja. Deshalb, und ich, das ist so dieses, es gibt ja auch Sicherheit und das, deswegen glaube ich, wir müssen uns damit beschäftigen. Wir müssen hingucken, wir müssen uns damit beschäftigen, wir müssen da wirklich drüber nachdenken und nicht nur sagen, ah, alles I, alles bäh, sondern schauen, was gilt für wo komme ich mit weiter, womit nicht, was habe ich jetzt immer gemacht und es hat mich nie weitergebracht, wie du schon sagtest. Ne? Also wenn es halt bisher nicht dazu geführt hat, dass das Verhalten weniger wurde, dann ist es halt auch lerntheoretisch keine sinnvolle Strafe. Dann ist da irgendwas falsch gelaufen. Genau. Und da schauen wir dann häufig bei der Intensität. Ja, das kann ja auch der Grund sein. Also es kann die Intensität der Strafe falsch bemessen sein. Aber es gibt noch so viele andere Punkte. Und die kann man ja dann tatsächlich angucken. Das einzig Blöde ist ja zu sagen, ich mache gar nichts mehr und nehme es hin, weil dann werde ich nie zu einer Besserung kommen. Oder aber zu sagen, ist genauso blöd, ich mache einfach immer das Gleiche weiter und es wird sich trotzdem nicht ändern. Also jedes Mal, mein Hund bellt an der Leine und jedes Mal zubbel und rogel ich da rum und schreie den an. Das machen wir jetzt schon seit 5 Jahren so. Das mache ich dann auch noch die nächsten 5 Jahre und irgendwann ist er blind und sieht nichts mehr und dann hört er auf, weil er keine anderen Hunde mehr sieht.
Ja.
So.
Ja.
Das ist
und dann bin ich sogar an dem Punkt, dass ich sage, dann mach lieber gar nichts.
Ja, dann mach lieber gar nichts, ja.
Ja, so. Dann mach lieber gar nichts, so. Dann lass ihn in Ruhe. So, ja. Nerv ihn nicht immer.
Nerven.
Ja. Ja.
Ja.
Und ich merke halt so.
Ja, wenn man was ändern will, muss man dann eben gucken, na, was habe ich bisher gemacht, wo ist das geführt? Und das, was du gerade beschrieben hast, ist ja eine lerntheoretische Strafe. Und auch das sind ja, das ist wichtig, du hast das ja auch schon gesagt, gerade die Worte. Das ist schon so verbrannte Erde, na, weil es so emotional alles belegt ist.
Ja, aber nur in unserer Bubble.
Ja, nur in unserer Bubble, genau. Weil
ich gehe raus zu irgendwelchen Kunden und die gucken mich an und sagen, ey Jan, sag doch einfach, wie es ist. Jetzt mach hier mal keinen Hallefuck, Junge.
Ja.
Sag mal, nenn mal das Kind beim Namen.
Natürlich.
Und dann sag ich, ach so, so seid ihr unterwegs, ist ja in Ordnung. So, und dann sagst du die Dinge einfach und auf einmal, und das wollte ich eben sagen, weil ich das so gemerkt habe, ich glaube, dieses ganze Thema, das braucht mal ein bisschen Leichtigkeit.
Ja.
Ja, wir müssen, glaube ich, aufhören, zu denken, dass der andere immer was Schlechtes möchte.
Mhm.
So, sondern ne, ich gucke auf dich und ich denke, ey, ich muss dir zugestehen, dass du mit bestem Wissen und Gewissen für dich und deinen Hund handelst.
Mhm.
Und das muss ich auch bei allen anderen. Und dann ist doch schon ein Stück weit cooler. Weil dann können wir uns immer noch darüber unterhalten, ob ich das so machen würde. Okay? Mhm. Aber wenn ich schon mal glaube, dass du das nicht machst, weil du deinen Hund nicht magst, sondern dass du das für euch machst,
ja.
Ey, das, und ich das wirklich, wirklich, wirklich glaube,
ja.
Dann verändert sich ja alles.
Dann verändert sich alles. Und das ist das Menschenbild im Hundetraining. Und das, ja. finde ich, ist ein super wichtiger Punkt, ne? Weil ich höre das manchmal und denke mir, wow, so Sachen wie, wir können Leute nicht anleiten, darin zu strafen, weil das nutzen die aus, um ihre Gewaltfantasien am Hund auszuleben und dann treten die alle in die Hunde rein. Und denke, was ist das für ein Menschenbild? Also, ich bin doch dafür da, jemanden zu beraten. Das ist mein Beruf, Leute zu beraten und bei Problemen irgendwie empathisch zu helfen. Wenn meine Einstellung ist, Menschen sind grundsätzlich böse und wenn du ihnen die Legitimation gibst, Grenzen zu setzen, heißt das, sie werden Gewalt anwenden. Das finde ich eine krasse Einstellung zur Welt.
Mhm.
Ne? Wie sind und aber auch zu den Leuten, die zu mir kommen und Hilfe suchen. Weil genau wie du sagst, also selbst wenn es so ist, dass sie Sachen machen, wo ich sage, das habe ich auch schon gehabt im Training, ich sage, ey, wow, warte mal, lass mal
ja.
kurz, lass
ja.
mal reden, lass das mal bitte.
Ja, genau, voll.
Und dann, selbst dann, na, das ist, natürlich kann das mal vorkommen, es ist eigentlich immer gewesen, die Leute waren verzweifelt,
Yes.
Sie hatten keine gute Lösung und sie haben versucht, über das Steigern der Intensität und haben dann irgendwann Sachen mit dem Hund gemacht, die nicht mehr okay waren.
Ja.
Und auch die haben das gemacht, weil sie verzweifelt waren, weil sie dachten, das muss so. Und das konnte ich bisher immer mit allen über Gespräche so auflösen, dass die das total gut wieder unter Kontrolle gekriegt haben. Und dann, als sie gesehen haben, wenn ich auf all diese anderen Sachen achte und dass alles passt und Timing richtig ist und ich gucke, was gehört alles dazu und sowas. Und wenn man sich an diese Regeln hält, dann braucht man nicht eine Monster-Intensität in der Technik, die man macht. Ja, und dann auch wieder eine Relation von, was ist denn, was tut weh, was tut nicht weh, was ist Angst, was ist keine Angst, wo hat der Hund ein Empfinden von Unwohlsein aufgrund von der Strafe, was situativ ist und dann aber wieder weggeht, oder ein Unwohlsein, was bleibt. Und so findet man ja dann irgendwie den Weg, um auch wirklich zu sehen, ist das okay oder nicht. Aber die Einschätzung muss man ja erstmal kriegen. Und das ist ganz schön schwierig. Und da gibt es ganz schön viele pauschale Urteile. So, was ist okay und was nicht? Was ist für Hunde? Wo ich denke, naja, was ist denn, also jeder Hund auf der Welt, oder?
Ja. Ja.
Na, und in jeder Situation und auch für den einen Hund. Er kann in einem Moment eine Sache viel zu doll und in einer anderen Sache gerade so ausreichend sein, je nachdem, wie hoch die Motivation ist. Das sind alles so Sachen, es gibt super viel Verwirrung, es gibt Begriffsverwirrung. Ich habe in dem Buch, das ist ein Kapitel, sind nur Wortdefinitionen. Was ist Schmerz, was ist Angst, was ist Gewalt, was ist Demut, was ist Zwang, was ist erlernte Hilflosigkeit, wo ich das einmal erkläre, dass wir einmal wissen, so dieses, okay, das gibt es und so erkennst du es. Das wollen wir nicht. Das ist Murks. Wenn dein Hund so aussieht, bist du in diesem Bereich. Lass das. Wenn der so aussieht, ist okay, weil das ist ja auch schon, Menschen sind so verunsichert teilweise und sagen, okay, also, kriegt er dann, hat er dann jetzt Angst oder nicht? Mhm. Und die stehen direkt vor dem Hund und der Hund steht da. Und sie fragen, hat er jetzt Angst?
Mhm.
Ich weiß, also, guck doch mal hin.
Ja,
hat er Angst? So, und da ist schon so viel Verunsicherung, weil wir nicht drüber reden, weil die nur immer gesagt gekriegt haben, wenn du das machst, also keine Ahnung, du drehst dich zu deinem Hund hin, körpersprachlich, und blockierst den da körpersprachlich. Ich meine, nicht sich vor den Hund stellen und wie so, ne, nicht dumm im Weg stehen, sondern du scheuchst den so ein Stück körpersprachlich weg. Und dann ist immer die Frage, hat er Angst? Ich habe gehört, wenn man das macht, hat der Hund dann Angst. Guck doch mal den Hund an. So, es gibt Hunde, wo man sagen würde, ja, das kannst du mit diesem Hund so in der Situation nicht machen. Und jetzt guckst du deinen Hund an, der steht da gerade, pinkelt, scharrt und schnuppert am Grashalm. Und dann stellt er sich in Imponierhaltung neben dich und bellt den anderen Hund an. Was ist dein Gefühl? Hat er gerade Angst? Und das ist krass, wie das so weggehen kann bei Menschen, ne? Also wie sehr das Leute verunsichert, dieses Thema, dass die wirklich neben ihrem Hund stehen und wenn man die dann fragt, würdest du sehen, wenn dein Hund Angst hat, sagen die, ja. Okay, hat er Angst? Nee, eigentlich würde ich sagen, der hat überhaupt keine Angst, aber ich habe gehört, der hat jetzt Angst.
Ja, es ist so krass, was du sagst. Ich muss gerade, ich habe letzte Woche ein Seminar gegeben und ich erlebe das häufiger, dass Menschen dann wirklich fast weinend vor mir stehen, weil die dann an dem Punkt sind, was du eben gesagt hast, dass die so erkennen, was die gemacht haben. Und das machen die ja nicht, weil die ihrem Hund schaden wollten, sondern weil sie verzweifelt waren, nicht mehr weiter wussten. Und letztes Wochenende war wieder so ein Moment, ein super netter Mensch und ein super netter Hund. Und dann guckt die mich an und sagt, Jan, du bist der Erste, der sagt, dass der nicht hart ist. Und dann denke ich mir so, ja, wir haben halt auch einfach so kritisch, müssen wir halt auch mal auf unsere eigene Szene gucken. Wir haben halt auch richtig viele schlechte Hundetrainer, die einfach nur über Druck den ganzen Bums immer regeln wollen. Und dann verstehe ich das an dem Punkt auch wieder, wenn die andere Seite, und verzeiht mir diese Worte, aber wir müssen das, die Dinge einfach beim Namen nennen, so, weil sonst wird es kompliziert. Wenn die dann sagen, ey, wir müssen aufhören mit dieser Druck, ja, gebe ich euch voll recht, weil wenn das so scheiße angeleitet wird, dann müssen wir damit aufhören, auf jeden Fall. Ja. Dann können wir das keine Millisekunde mehr dulden.
Ja.
Das geht nicht. Und dann steht eine Frau vor mir, die schlau ist, die empathisch ist, die fast weint, weil sie sich vor ihrem eigenen Verhalten erschreckt, Und in dieser Sekunde wird ihr klar, ey, das ist mein bester Freund.
Mm.
Ja. Und auf einmal stellen wir fest, das ist eine richtige Mimi und der braucht Support. Die, ja, ja, voll, da habe ich auch.
Ja.
Und die, der braucht Support und keinen Druck.
Hm.
Und wir stellen da ein bisschen was um und nach 2 Tagen guckt die mich an und bringt mir so eine Merci-Packung mit Danke. Und ich sage, hey, cool, so alles, weißt du, braucht ja dann gar nicht viele Worte. Und mir geht es auch nicht darum, dass diese Leute, ich möchte nicht, dass die weinen. Und ich erkläre ihnen dann auch, ey, ihr braucht kein schlechtes Gewissen. So. Aber dann denke ich mir so, ja, ich verstehe das halt voll, weil wenn das das ist, was Hundetrainer sagen, Druck, 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 Druck.
Mhm.
Ja, nee, dann ist Druck Bullshit. Und wenn du zum Nächsten gehst und der sagt halt, ja, du musst halt mehr davon machen. Ja, nee, Freunde, dann nicht. Und dann erlebe ich aber natürlich auch die andere Seite. Ich habe Kunden, die kommen zu mir, die Hunde kennen keine einzige Grenze.
Mhm.
Keine.
Ja.
Und die Leute sind genauso verzweifelt.
Ja.
Und dann denke ich mir so, nee, guck mal, ist doch klar, dass dann wieder die andere Seite sagt, ey, mit eurem Scheiß keine Grenzen, ey, das führt zu dem Bullshit, wir müssen damit aufhören.
Ja.
Und ich glaube aber, dank dir heute verstanden zu haben, dass das, was ich immer probiert habe, herbeiführen zu wollen, nämlich eine Mitte, dass eine Mitte nicht geht. Weil es nur von deiner eigenen Erfahrung abhängt. Und du kannst ja nicht, wenn du dich nicht proaktiv mit dir selber auseinandersetzt, in eine Mitte gehen, die sich nicht in deinem Inneren abzeichnet vor dem, wie du bisher ja gelebt hast, wie du erzogen wurdest. Und nochmal, und das heißt nicht, dass meine Erziehung die richtige war. Vielleicht bin ich derjenige, der fälschlicherweise glaubt, dass er Glück damit hatte. Und in 5 Jahren sitze ich mit irgendjemand anderem im Podcast und sage, okay, jetzt habe ich es verstanden.
Mhm.
So, weißt du, was ich, also, ich habe mit der Elena Iwaczulicz aufgenommen und sie hat in einem ganz anderen Kontext gesagt, Jan, es könnte so leicht sein und auf der anderen Seite ist es bockschwer. Und das finde ich, ist hier bei dem Thema auch. Es könnte so leicht sein, aber es ist überhaupt nicht leicht.
Es ist überhaupt nicht leicht. Es ist überhaupt nicht leicht und ich finde auch, also ich gehe voll mit dem, es ist überhaupt nicht leicht und wir werden nicht, es geht sozusagen nicht zur Mitte, ohne dass wir was tun.
Ja.
Und ich würde da noch hinten dran hängen und wir haben die Verantwortung, das zu machen. Wir haben die Verantwortung, uns damit zu beschäftigen, dass wir nicht in einem Extrem landen, wenn wir Leute anleiten wollen und wenn wir vor allen Dingen ja nicht nur Leute anleiten, sondern Lebewesen begleiten wollen, Hunde zu einem hoffentlich besseren Leben, dann haben wir die Verantwortung, uns aufzuräumen und uns mit diesen Sachen auseinanderzusetzen, die uns auch als Person begleiten, auch in der Arbeit. Und das ist so dieses, wir brauchen nicht Leute, die immer mehr Druck machen bei Hunden und wir brauchen auch genauso wenig Leute, die sagen, wir lassen alles weg. Und wir brauchen auch nicht, dass beide gegenseitig voneinander sagen, du musst weg und dann wird alles gut. Wir müssen mehr darüber reden, wie etwas laufen sollte und nicht, ob es laufen sollte. Wir müssen, ne, Grenzen gehören dazu, Grenzen sind lebensnotwendig und beziehungsnotwendig und die Frage ist, wie? Wie ist es gut? Wie ist es fair? Wie ist es machbar? Wie kann ich das als Person machen? Aufgrund meiner Erfahrungen, meiner Möglichkeiten, wie komme ich dahin? Und wie kann mein Hund damit umgehen, dass es für uns alle und auch die Welt um uns rum, ja nicht nur uns, ne, sondern auch die Welt um uns rum hat mit uns zu tun, besser wird. Und das ist so, es wäre so leicht, wenn es nur ein Ja oder Nein gäbe. Es wäre so leicht, wenn es ein Schwarz oder Weiß gäbe. Wenn es ein, ja, die müssen halt weg oder alle müssen das so machen, dann passt es schon. Ich glaube aber wirklich, dass wir die Verantwortung haben und ich beziehe mich da auch völlig mit ein, zu sagen, wir haben gesagt, wir wollen Leuten helfen in diesem Thema. Und deswegen müssen wir uns damit auseinandersetzen. Und wir können nicht sagen, die anderen müssen einfach weg und dann wird alles gut. Und wir können nicht sagen, Druck, Druck, Druck und dann funktioniert der Hund. Und dann deckeln wir da so lange drauf, bis der wie so ein kleiner Soldat neben uns hermarschiert. Und wir können auch genauso wenig sagen, kann ich nicht, weiß ich nicht, dann lasse ich es halt einfach weg. Who cares? Wird schon irgendwie laufen, ne? Dann gehe ich halt nicht zur Party. Das, nee, weil beides macht ja nur, dass wir keinen Lust ist jetzt das falsche Wort, aber du weißt, was ich meine, dass wir keine Lust haben, uns den anstrengenden Weg zu nehmen, zu sagen, ja, Mann, das ist halt einfach wahnsinnig kompliziert. Und nein, es gibt keine einfache Antwort für komplizierte Fragen. Und hey, ja, es kommt tatsächlich drauf an. Und ja, wir müssen nicht nur den einzelnen Hund sehen, wir müssen auch noch situativ entscheiden und dann auch noch innerhalb des Hundelebens ändern sich dann auch noch Sachen. Eine Welpe ist anders als der Junghund und so weiter und so weiter. Und ja, das ist mega anstrengend und mega aufwendig. Und trotzdem müssen wir, meiner Meinung nach, da müssen wir durch und nicht zu schwarz oder weiß, weil das so schön einfach ist.
Weißt du, was ich gerade überlegt habe, was richtig cool wäre? Wenn jeder so einen Joker hätte und so ein Joker ist, ich selber kann halt keine gute Grenze setzen, weil ich noch ein eigenes Thema habe und das meine ich maximal wertfrei, dann kann ich jemanden aus meinem Bekanntenkreis dazuziehen und der kann für mich quasi eine Grenze setzen, weil ich irgendwie schon das Gefühl habe, dass eine Grenze vielleicht nicht schlecht wäre. Und auf der anderen Seite aber auch, wenn ich jemand bin, der immer alles maximal absichert, warum auch immer, dann habe ich auch da so einen Joker, wo der Hund mal ein bisschen freier agieren, weißt du, wie ich das meine? Habe ich eben überlegt, ey, wie geil wäre das, weil dann nimmst du schon mal die Komponente Hund da raus, nicht in Gänze, ne, aber ein Stück und gibst dem Menschen einfach ein bisschen die Möglichkeit, an seinem eigenen Hund zu sehen, guck mal, das würde dann passieren. Klar, nicht eins zu eins, weil es nicht du bist und nicht falsch verstehen, das Ganze soll jetzt hier kein Feldversuch werden und kein Experimentieren und so, ne, aber du hast die Chance, das ein bisschen abzugeben, bis du selber das einfach ein bisschen besser kannst.
Ja.
Oder zumindest für dich einmal, also ich werde nach heute jetzt nochmal meine Sicht auf den Prüfstand stellen, mit dieser für mich neuen Erkenntnis, die ich vorhin gewonnen habe, und nochmal gucken, kann es gar nicht genau beschreiben, aber für mich nochmal abgleichen, ob das, wie ich glaube, wie es richtig ist, ob das wirklich richtig ist. So, und ich glaube eh, dass ich das schon relativ häufig mache. Aber ich will es einfach nochmal vielleicht einen Schritt bewusster machen mit diesem, okay, und guck dahin, woher das, was du im Bauch hast, was kein Bauchgefühl ist, woher das kommt und ob das, wenn du dieses Bauchgefühl wegnimmst, genau was du vorhin gesagt hast, ob das dann immer noch so ist oder ob das dann anders ist.
Ja, das ist super spannend. Das bringt so viel. Also ich bin da immer noch, ich bin da immer noch bei.
Ich fange jetzt wieder von vorne an.
Ey, das, also das ist wirklich so dieses, okay, auch Sachen, ich finde das am schwersten tatsächlich in Momenten, die immer gut geklappt haben, wo ich das Gefühl habe, mein Bauchgefühl hat mir gesagt, mach das so. Mein Wissen, ich habe mir das Wissen natürlich wie jeder Mensch auch. Man holt sich das Wissen, um sein Bauchgefühl zu bestätigen und nicht umgekehrt. Und dann hat das auch gut geklappt. Das heißt, die Erfahrung hat gezeigt, läuft. Und jetzt habe ich ein paar Sachen zum Beispiel mir nochmal durchgenommen und gesagt, okay, guck nochmal. Ich habe mir Lerntheorie und alles nochmal genau reingezogen und bestimmte Sachen danach durchgehabt und gedacht, das muss eigentlich, wenn ich nur die Lerntheorie und nur die wissenschaftliche Basis nehme, wenn ich das da noch verändere, muss es besser funktionieren als das, was ich immer für richtig gehalten habe. Und dann habe ich das ausprobiert und es ist tatsächlich so gewesen. Und das war völlig krass, weil ich ja immer gesagt hätte, es hat doch gut funktioniert. Hat es auch, aber es hat noch besser funktioniert. In dem Moment, wo ich aufgegeben habe zu sagen, aber ich muss doch jetzt das machen, weil es fühlt sich doch so richtig an. Und das ist auch, wo ich denke so, okay, alles klar, alles nochmal lernen, nochmal machen, nochmal durchdenken, alle Übungsaufbauten nochmal, so dieses, ist das wirklich zuträglich, mache ich das jetzt für mich oder mache ich das ernsthaft dafür, also ich sage natürlich, ja klar, ich mache das, damit das besser wirkt, aber wirkt das dadurch wirklich besser, ist es für den Hund jetzt wirklich besser, das zu tun oder wenn ich das weglasse, obwohl ich das Bedürfnis habe, das zu machen, lernt er dann nicht schneller und dann probiere ich das aus und denke, ja, Scheiße, der lernt ja wirklich noch schneller.
Ja, das ist so crazy. Wir müssen vielleicht mal erwähnen, das hätten wir vielleicht schon mal am Anfang machen sollen, dass es dein Buch noch gar nicht gibt. Sondern, dass es Mitte August erscheint. Man kann es aber, glaube ich, schon vorbestellen.
Ja, genau, man kann das vorbestellen.
Und vielleicht nutzen wir die letzten paar Minuten dafür. Du hast uns schon erzählt, was in dem Buch drin ist. Es gibt Begriffsdefinitionen, es gibt Reflexionen, es gibt logischerweise deine Sichtweise auf das Thema. Haben wir noch irgendein Thema vergessen, was noch in dem Buch als großes Kapitel vorkommt?
Ja, also es gibt als großes Kapitel dieses, was lassen wir alles weg, damit der Hund überhaupt verstehen kann. Ne? Also dieses Ganze, was macht quasi kaputt, dass der Hund die Grenzsetzung verstehen kann. Das ist ein ganz großer Teil. Und dann ist ein ganz großer Teil, wie kann ein Hund eine Grenzsetzung verstehen? Wie sehe ich, was angekommen ist? Wo setze ich an? In welcher Intensität setze ich an? Und was passiert davor und danach? Und was führt dann dazu? Dann hast du zwar keine Technik, also nicht, dann machst du diese eine Sache, aber wie du sie machst, das ist schon sehr genau beschrieben. Also es geht quasi von erstmal Wörter definieren, damit wir irgendwie alle über dasselbe reden, dann über Erziehung allgemein, was ist überhaupt Erziehung und dieses Thema mit, ne, was, wo kommt das eigentlich alles her und warum haben wir eigentlich keine Ahnung, wir müssen da nochmal genauer hingucken. Dann zu, was sind die klassischen Sachen, warum Grenzsetzungen nicht funktionieren oder aber zu einer Verschlechterung führen, was man alles weglassen kann. Und dann, wie kann man Grenzen so setzen, dass sie verstanden werden und dass sie dann auch die Beziehung bereichern und für alle okay sind. Und so baut sich das dann quasi vom Weglassen zum Bessermachen einmal komplett auf.
Mhm. Nice. An der Stelle vielleicht ganz kurz, ich liebe das Foto auf dem Cover.
Ich auch. Und weißt du, wie das entstanden ist? Das ist das Beste zu diesem Foto, ist die Geschichte dazu. Es ist ein meiner absoluten Lieblingsfotos. Ich habe ein Lieblingsfoto mit meinem Verstorbenen auf Chaka. Das liebe ich immer noch. Es ist ein Foto, das einfach besser ist als alle anderen. Und das ist mein Lieblingsfoto mit Schnipsel. Und Schnipsel ist eine Fotoverweigerin. Also sie hasst es. Und sie macht das ganz kurz mit und danach verweigert sie Fotografien. Das heißt, du kannst sie irgendwo hinsetzen oder sowas und sie kann, ich schwör's dir, sie kann ein Gesicht machen mit Absicht, ne? Also sie zieht eine Flonisch wirklich und dann dreht sie sich um und guckt weg oder sonst irgendwas und mit nicht zufällig, sondern sie ist wirklich so, nee, mach das jetzt nicht mehr. Und das war am Ende des Tages, ich bin da mit der Fotografin den ganzen Tag durch Hamburg gelaufen, es war warm, es war in der Innenstadt, wir waren alle komplett am Ende, die Fotografin kommt schon, wenn die kommt, die hat zwei solche Säcke voller Leckerlis dabei, dann hat die eine App mit so Tiergeräuschen, dann hat die irgendwas zum Hochwerfen, irgendwelche Sachen, weil die ja schon Schnipsel kennt. Und die hat ihr ganzes Repertoire da aufgefahren, mitten auf der Straße, warf die, kullerten die Leckerchen und Bälle, es quietschte so ein kleiner Affe. Und Schnipsel saß auf meinem Arm und guckte demonstrativ weg. Und wir haben gesagt, oh, das ist so ein schöner Hintergrund, Mist, wie schaffen wir das? Und dann kam so eine junge Frau und hat uns beobachtet, lachte sich kaputt über diese Frau mit dem Fotoapparat, die gleichzeitig irgendwelche bunten Sachen warf und da rumquietschte. Und guckte sich das an und verstand das Problem und kam dann an und hat sich hinter sie gestellt und hat da irgendwelche Faxen gemacht. Und da sie ja neu dazu kam, war das der Moment, wo Schnipsel nochmal so, huch, zu ihr rübergeguckt hat. Und exakt da hat sie einmal abgedrückt und genau da ist dieses eine Foto entstanden und das ist nice. So perfekt geworden und ich liebe das, ja.
Nice. Hast du die Kontaktdaten dieser Frau und konntest dich erkenntlich zeigen?
Leider nein. Wir haben uns sehr doll bedankt und danach erstmal die ganze Straße wieder aufgeräumt.
Cool. Ja. Maren, danke für heute. Das hat mir richtig viel Freude gemacht. Sorry, wenn ich zu viel geredet habe. Das ist eigentlich nicht meine Art, aber.
Gar kein Problem, danke dir. Nee, überhaupt nicht. Ich finde das sehr spannend und ich mag gerne auch deine Meinung dazu hören oder deine Gedanken dazu hören.
Wir halten fest, es darf nicht so lange dauern, bis du wiederkommst. Das müssen wir in kürzeren Abständen realisieren. Und ich weiß nicht, ob es mir zusteht, aber wenn ich einen Wunsch an dieser Stelle formulieren darf, dann wäre es der, dass wir dieses Buch nicht dafür nutzen, um uns wieder in irgendwelche WhatsApp- und Facebook-Gruppen zurückzuziehen und böse über diejenige zu schreiben, die das geschrieben hat, sondern vielleicht schaffen wir es auch da, Verhalten von der Person zu trennen und können uns darauf einigen, dass Maren ein empathischer Mensch ist, der es mit Menschen und Hunden gut meint und vielleicht fachlich gesehen mit diesem Buch nicht die Meinung vertritt, die man selber vertritt. Und dann können wir ja super gerne fachliche Kritik äußern. Das ist ja das Geilste, was uns überhaupt passieren kann, dass wir endlich mal in diesen Austausch gehen, von dem wir vorhin oder von dem ich vorhin gesagt habe, dass ich glaube, dass er fast nicht möglich ist. Aber lasst uns doch nicht wieder da rein verfallen, dass wir anfangen, böse Sachen übereinander zu sagen. Das haben wir doch schon so oft probiert und das hat doch überhaupt nicht funktioniert. Deswegen hat keiner aufgehört, seine Sachen zu sagen, sondern wir haben einfach nur ein paar mehr Facebook-Gruppen und WhatsApp-Gruppen eröffnet und weiß ich nicht. Wenn man sich so eine Sache wünschen dürfte für unsere Szene, dann würde ich mir das wünschen.
Ja, da bin ich total bei dir. Das würde ich mir auch sehr wünschen. Das fände ich toll. Und es ist ja, hat ja auch noch jeder das eigene, die eigene Wahl, ob man das Buch lesen möchte oder ob man das sich anhört oder nicht oder sagt, das möchte ich, da möchte ich nicht mit. Das ist ja jedem noch immer selbst überlassen.
Voll. Mara, nochmal Chapeau, dass du das Thema angegangen bist. Ich finde es wichtig, dass wir anfangen, darüber zu reden. Und vielleicht ist dein Buch ein guter Meilenstein, damit wir vielleicht schaffen, besser in der Szene mit diesem Thema umzugehen. Und nochmal Chapeau an Cosmos. Ich weiß, dass man das nicht so im Vorbeigehen macht und sagt, okay, wir machen das jetzt einfach, schon gar nicht in dem Moment, wo auch da medial einfach anfangen, Verlage sich zu positionieren. Und auch das meine ich gar nicht wertend, aber damit werden auch Verlage in Ecken geschoben, in die sie vielleicht gar nicht gehören. Mhm. Schon gar nicht, wenn sie selber probieren, sich wirklich breit aufzustellen und eine Bandbreite an unterschiedlichen Personen und Sichtweisen abzubilden.
Ja.
Maren, vielen, vielen Dank. Das war mir eine große Freude und ich muss jetzt sehr lange nachdenken gehen.
Danke dir, sehr gerne wieder. Es war wieder mal sehr schön, mit dir zu reden.
Vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Wenn ihr Interesse an dem Buch habt, bestellt es gerne vor. Wenn ihr Fragen habt, schreibt Maren gerne an. Ich denke, sie ist die Letzte, die da nicht darauf antwortet, wenn es in einen konstruktiv gut geführten Austausch gehen sollte. Genau, und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und dir, Maren, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschö.